War es ein bestimmendes Thema der ITB 2025 oder nicht? Was ist aus der Klimakrise und dem Tourismus, den Nachhaltigkeitsbemühungen der Reiseindustrie in der Luftfahrt geworden? Bedingt ein politischer Wechsel, eine Abkehr von unbestreitbar wichtigen Problemen oder nicht? Fragen, denen ich unbedingt nachgehen will. Deutsches Reiseradios Podcast 273 mit Rüdiger Edelmann quasi live on tape von der diesjährigen ITB. Nein, hier wird es keinen Monolog geben. Ich habe mir einen Fachmann eingeladen, der zweifelsfrei wesentlich mehr weiß und schon wesentlich mehr in Sachen Nachhaltigkeit im Tourismus getan hat. Er ist Professor an der Hochschule Harz. Er war vor Jahren einmal Umweltbeauftragter des größten europäischen Reisekonzerns, der TUI. Er ist seit Jahren aktiv bei Futuris und in der Initiative Andersreisen und berät, glaube ich, auch den Deutschen Reiseverband. Mehr geht eigentlich nicht. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gesagt. Hallo Harald Zeiss, danke, dass du dabei bist.
Na, hallo Rüdiger, danke, dass ich hier sein darf.
Provokante Einstiegsfrage, du kennst das schwierige Thema und die dazugehörigen Meinungen von beiden Seiten und du ordnest sicher auch für dich selber und in Folge für deinen Lehrbetrieb ein. Ist der Klima- und Umweltzug bereits abgefahren und wir stehen weiterhin auf dem Bahnsteig und diskutieren über den Fahrplan?
Tja, ist ein schönes Bild. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, dass der Klimawandel oder besser die Klimakrise natürlich keine Pause macht. Das ist klar, wir Menschen fahren mit ihr und wir müssen uns darauf einstellen, dass sie auch leider immer schneller fahren wird. Die Daten, die wir international bekommen, zeichnen kein gutes Bild und wir sind jetzt gerade für die Spezialisten in einer sogenannten El Niña-Periode. Das heißt, eigentlich sollte es wieder kühler werden. Aber das vergangene Jahr hat das nicht bestätigt. Es ist noch wärmer geworden. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass diese ganzen Katastrophen irgendwie weit weg hinter einem Ozean sind, sondern sie kommen ja auch direkt zu uns nach Hause und auch in die Urlaubswelt. Wir müssen da weiterhin ganz genau drauf schauen. Aber du hast schon recht, in der politischen Diskussion und so im Allgemeinen hat man das Gefühl, da kühlt sich das Klima ein bisschen ab.
Thematisch geht es natürlich um nachhaltiges Reisen mit all seinen Tücken. Gab es letztes Jahr vergleichsweise klare Ansagen aus Teilen der nicht mehr anwesenden Regierung? So war Deutschland sehr froh, sich bei den gerade stattgefundenen Wahlen der grünen Politik, ja, ich sag's jetzt mal, zu entledigen. Wie siehst du die Reaktion?
Ja, es ist schon sehr frustrierend, wenn dann mit der Auflösung der Ampel auch das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung, das sind ja zwei Geschwister, die Hand in Hand gehen, dass diese Themen irgendwie komplett aus dem Diskurs verschwunden sind und damit finden sie auch im Tourismus ein bisschen weniger statt. Es ist aber nicht so, dass jetzt von heute auf morgen große, kleine, mittlere Reiseveranstalter oder Unternehmen alles stehen und liegen lassen, sondern an den Themen wird natürlich weiterhin intensiv gearbeitet, zumal sich auch überwiegend die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass es gar nicht so sehr um irgendeine Ideologie oder ein Gutmenschentum geht, sondern es geht letztendlich um harte ökonomische Fakten. Und die Preise für fossile Rohstoffe werden steigen, sie werden weniger verfügbar sein. Und wir alle wissen, der Tourismus hängt sehr stark von der Mobilität ab. Und wir brauchen da einfach Lösungen. Und diese Themen sind auch wegen der Wahl jetzt nicht verschwunden.
Nun hatten wir ja natürlich auch im Vorfeld Wahlkampfgeklapper. Wie schnell sich das ändert, hat jetzt gerade die Diskussion um die Schuldenbremse und die Investitionen gezeigt. Wie wird es weitergehen mit unserer Umweltpolitik?
Oh, das ist spannend, aber auch da, jeder weiß, dass die Ministerien, die wechseln ja nicht komplett ihre Mannschaft. Das heißt, der Kern der Mannschaft in den Ministerien arbeitet weiterhin. Wir haben auch letztendlich internationale Verträge und so weiter. Selbst ein Donald Trump wird sich jeden Tag klar machen müssen, dass er nicht alles einfach killen kann und stoppen kann. Es gibt ja auch sehr gute Nachrichten. Jetzt vor kurzem hat man sich darauf geeinigt, beim Thema Biodiversität und Naturraumschutz international zusammenzuarbeiten und die Finanzierung steht. Und selbst der Klimaausstieg der Amerikaner wurde dann von Herrn Bloomberg finanziell einfach wieder wettgemacht, der gesagt hat, dann zahle ich halt die Rechnung, was die Amis jetzt beim Thema Klimaschutz nicht leisten können. So ist das auch hier in Deutschland. Ich bin mir sicher, dass die neue Regierung genauso die Themen anpacken muss, denn es ändert ja nichts, wie ich es eingangs gesagt habe. Der Klimazug fährt und wenn wir jetzt stehen bleiben, dann macht es die Sache nur noch schlimmer.
Versuch von einer persönlichen Einschätzung deinerseits. Ich weiß, das ist Glaskugel. Wie wird der Bundesetat für Umwelt aussehen, wenn man absehbar sehr viel Geld für einen Verteidigungshaushalt brauchen wird? Zumal ja gleichzeitig auch klar ist, die ursprünglich mal, glaube ich, ganz sinnvolle Verzahnung von Wirtschaft und Klima wird es vermutlich nicht in die nächste Regierung schaffen.
Nun, es ehrt mich natürlich, dass du mir hier so viel politische Weitsicht zutraust. Ich denke mal, jetzt vor dem Hintergrund der 900 Milliarden, die ja jetzt diese Tage besprochen werden, ist so viel Geld verfügbar, dass das letztendlich auch viele Budgets im regulären Haushalt entlasten wird. Beim Thema Infrastruktur denken wir natürlich sofort an die Deutsche Bahn und Möglichkeiten hier zumindest die innerdeutsche Mobilität deutlich zu verbessern. Es gibt inzwischen zum Glück auch ernsthafte Bestrebungen, den europaweiten Bahnverkehr wesentlich einfacher zu machen. Stichwort, ich fliege von hier nach Südamerika, das kann ich mit einem Ticket machen. Von hier nach Madrid mit der Bahn brauche ich vermutlich 4 oder 5. Und diese Dinge müssen mal vereinheitlicht werden und das würde sich letztendlich dann auch auf den regionalen oder den europäischen Tourismus auswirken. Das andere große Thema, das aktuell besprochen wird, haben sich die Preise für den Flugverkehr hier in Deutschland überproportional verteuert. Und was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Deutschland, letztendlich auch für den Tourismus? Wie das ausgehen wird, weiß ich nicht, denn ich denke, dass sich der gesamte Flugverkehr einfach auf steigende Kosten einstellen muss. Und die Frage, wie der Flugverkehr sich klimaneutral aufstellen kann, die ist bis heute nicht beantwortet.
Finanzen, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig und da ist ja dann auch nicht nur die Politik gefragt, sondern umgekehrt natürlich auch der Urlauber. Wie werden die reagieren? Zählt nur noch billig wie bisher immer, was angesichts knapper privater Kassen ja eigentlich ja auch so ein bisschen verständlich ist?
Ja, das ist eine ganz interessante Gemengelage, Rüdiger, die du da ansprichst. Was ist mit Urlaub, Preis und letztendlich auch in dem Zusammenhang mit Qualität? Na, sonst könnte man ja auch nicht sagen, billig, billig. Wir wissen, dass der Urlaub für die Deutschen ein ganz besonderes Gut ist, egal welche Krisen irgendwie am Urlaub wird festgehalten. Wir wissen, dass wir da Gewohnheitsmenschen sind. Das heißt, bis da mal ein Wandel entsteht, das dauert seine Zeit. Was wir aber auch sehen, ist, dass insbesondere in den Mittelmeerländern, sage ich mal, die Krisen, die Tourismuskrisen zunehmen, Brände, Dürren und Overtourism. Und es stellt sich die Frage, ob es da jetzt eine Entwicklung hin zu Coolcation gibt. Also kommen jetzt die Gäste zurück und reisen dann nach Skandinavien, weil es da kühler ist. Wir wissen, dass nach der Corona-Zeit die Preise für Flüge deutlich gestiegen sind. Auch insgesamt sind die Preise gestiegen. Das macht die Reiseveranstalter zu Umsatzwachstumsgewinnern, wobei die Teilnehmerzahlen längst nicht so hinterher kommen, wie der Umsatz gestiegen ist. Also um das Ganze zusammenzufassen, ich glaube, dass wir uns weiterhin auf steigende Preise im Tourismus einstellen müssen. Ich denke, wir sollten Urlaube zu dem machen, was sie früher auch mal waren, nämlich zu was ganz Besonderem. Das ist keine Commodity, also ein tägliches Gut, sondern ist etwas, was auch preislich eine Wertschätzung erfahren muss. Und in dem Zusammenhang wird sich auch das Reiseverhalten verändern. Ich glaube aber nicht, dass sich dauerhaft immer weniger Menschen einen Urlaub leisten können, sondern die Urlaubsform wird sich einfach verändern und es wird vielleicht auch mehr im Regionalen stattfinden.
Muss da vielleicht die Reiseindustrie auch ein bisschen im Kopf der Urlauber noch ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen und auch darauf hinweisen? Ich weiß, dass es ja so Initiativen gibt wie Wir sind anderswo oder diese Aktion Katzensprung, was Urlaub in Deutschland unter wirklich nachhaltigen Bedingungen betrifft. Und die sagen ja zum Beispiel, nachhaltiger Urlaub muss nicht zwangsläufig immer so viel teurer sein.
Tja, muss auch nicht. Ne? Vielleicht klingt es zynisch, aber wenn man eine Radtour macht und auf Campingplätze geht, dann hat man einen recht preiswerten Urlaub und der ist wahnsinnig nachhaltig, zumindest im Vergleich zu einer 14-tägigen Maledivenreise. Aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Also ich glaube, dass es schon ein Umsteuern gibt, wenn man die großen Reiseveranstalter wie TUI und der Touristik sieht. Die haben jetzt angefangen, auch Hotels hier in Deutschland, Europa aufzukaufen. Insbesondere der Touristik hat da stark investiert. Die TUI hat einen Nachtzug nach Prag, ging es, glaube ich, ins Leben gerufen. Und vielleicht kommt auch sogar dieser TUI-Ferienexpress wieder zurück, den es vor 30, 40 Jahren mal gab und der die Menschen quasi ab Bahnhof kannte. Da sollte der Urlaub beginnen und hatte sie dann nach Italien gebracht. Diese Veränderungen, die haben auch die großen Reiseveranstalter im Blick, aber aktuell wird das Feld noch sehr stark von Reiseveranstaltern wie vom Forum Andersreisen bedient oder eben ganz neue, interessante Dinge, die sich vielleicht auch außerhalb des uns bekannten touristischen Netzwerks bedienen, nämlich durch die Digitalisierung und Social Media kriegt man ja letztendlich auch die Zusammenstellung eines Urlaubs vermutlich über Instagram hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele auch kleinere Urlaube machen in der nahen Umgebung, so Mikro-Adventures. Ich glaube, wir sind eher auf der Suche nach authentischem, individuellen und das lässt sich auch vor der Haustür erledigen und erleben. Die Pauschalreise, der wird jetzt nachgesagt, sie erlebt wieder einen Trend und ein Comeback. Die Pauschalreise ist per se ja auch nicht nachhaltiger als andere Reiseformen, sondern durch ihre hohe Standardisierung hat sie auch viele Punkte, die man als durchaus nachhaltig bezeichnen kann. Stichwort viele Menschen in einem Bus anstatt Individualverkehr und Ähnliches. Und die Charterflieger sind auch so eng bestuhlt, dass man sich mit vielen Menschen die CO2-Emissionen teilt. Also in dieser Richtung wird man vielleicht auch noch mehr sehen. Und da können die Reiseveranstalter auch punkten, indem sie sagen, wir haben da einen Blick auf die Reisekette und können beim Thema Nachhaltigkeit dafür sorgen, dass es nachhaltiger ist als eine individuelle Reise.
Reiseradio Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Zu Gast ist Harald Zeiss und ich würde gerne, lieber Harald, nochmal auf Wirtschaft und Klimaschutz irgendwie ein bisschen eingehen. Diese Trennung Ressorts ist ja wahrscheinlich vorprogrammiert, obwohl es Sinn machen könnte, eine klimafreundliche Wirtschaft ja aufzubauen. Das war ja so ein bisschen auch die Zielrichtung. Also wenn ich das Beispiel E-Mobilität nenne, wenn sogar Ford Deutschlands CEO davor warnt, den Abschied vom Verbrenner aufzuschieben. Was kommt da eigentlich auf uns zu, wenn die Hauptaufmerksamkeit einer Regierung zwar der traditionellen Wirtschaft gelten wird? Machen wir da vielleicht auch wirtschaftlich, gar nicht mal nachhaltig gesehen, Fehler? Und wenn ja, warum lässt sich das nicht vermitteln?
Ja, ich kann jetzt aus meinem Umfeld berichten. Ich habe die Möglichkeit, hin und wieder mit Politikern zu sprechen, in ganz kleinem Kreis. Und mein Eindruck ist, dass durch die Bank allen sehr genau klar ist, was da ist und was da kommen muss. Aber sobald Kameras eingeschaltet sind, wird sehr stark der Wunsch der Wähler oder der vermeintliche Wunsch der Wähler berücksichtigt. Und diese Veränderungen, wie zum Beispiel weg vom Verbrenner oder weg von der Gas- und Erdölheizung und so weiter, das ist ein urmenschliches Empfinden zu sagen, ich will mich nicht verändern, aber egal ob rechts oder links, allen ist klar, diese Veränderung wird kommen. Und mein Eindruck ist, dass man das ein bisschen nach Europa verschiebt. Dann kann man sagen, oh, das hat Brüssel entschieden, nicht wir. Wir stehen auf eurer Seite, aber der Verbrenner wird in der Zukunft keine Rolle spielen, wie auch. Und das wenige E-Fuel, das wir aus regenerativer Energie herstellen können, das brauchen dringend die Flieger, nicht die Autos, die mit Strom fahren können. Das Gleiche betrifft auch die Heizung. Diese Diskussion, dass man Wasserstoff für den Betrieb einer Heizung nutzen würde. Jemand sagte mal, das irgendwie wie den Garten mit Champagner gießen. Also das wird sich keiner leisten können. Also das sind Entwicklungen, die vielleicht heute irgendwie noch plausibel erscheinen, aber in rückwirkend werden wir in 10, 15 Jahren drauf schauen und sagen, was ist denen denn eigentlich durch den Kopf gegangen? Und da würde ich mir wünschen, dass das zu bemühen einen Ruck durch die Gesellschaft geht. Vielleicht hat Herr Trump den Ruck jetzt auch ausgelöst, zu sagen, okay, es ist Zeit, dass wir auf gut Deutsch unseren Arsch hochkriegen und uns mal bewegen. Die Dinge müssen jetzt angepackt werden. Und ein Stillstand in den letzten Jahren, das können wir uns nicht mehr leisten. Die Welt bewegt sich, wir haben enorme Herausforderungen und wir sollten jetzt weniger auf unseren Ohren, nicht in meinem Hinterhof, ne, nicht bei mir was verändern, sondern alle gemeinsam verändern wir was. So können wir Deutschland wieder aufstellen. Und das Thema Energiesicherheit und regenerative Energie wird eine große Rolle spielen. Und da gibt es keine Trennung zwischen Klimaschutz und Wirtschaftsministerium. Das muss Hand in Hand gehen. Und die Industrie, hast du ja schon gesagt, sagt das auch zu Recht. Die brauchen Klarheit. ein sogenanntes Level Playing Field, also gleiche Vorgaben für alle. Und dann kann man unternehmerisch planen und nicht hauruck und hü und hot und vor und zurück, weil das, da wird man ja ganz kirre. Also Stabilität, ich hoffe, dass die Regierung das jetzt auf die Beine stellt und dann nach vorne blicken und wieder mehr Positivismus.
Nun ist das ja insgesamt so eine Sache, weil keiner will ja zwängen. Ich kann mich an einen provokanten Satz in einem Privatgespräch bei irgendeinem DAV-Kongress vor ein paar Jahren erinnern, wo um Umwelt geredet wurde und dir zwischenzeitlich der Satz entfuhr, eigentlich müsste noch viel mehr verboten werden.
Absolut, ja klar. Es geht auch tatsächlich in der Regel nur mit Verboten. Und wir leben ja auch in einer Welt von Verboten, wir merken das nur gar nicht. Wer das Internet bemüht, wird ganz interessante Dokumentationen finden zum Thema Alkohol am Steuer, wo also die Interviewten sich brüskieren, dass man das also einführen will, dass nicht am Steuer getrunken werden kann. Das soll doch jeder selbst entscheiden, ob er nach 4 Bier noch nach Hause fahren will und ist doch alles nicht so schlimm. Wir schauen uns das heute an und schütteln mit dem Kopf. Ist doch klar, wer fährt, der trinkt nicht, fertig, aus. Gleiches mit Anschnallen, gleiches mit Helm und so weiter. Wenn es um das Thema Entwicklung, Sicherheit geht, dann geht eben nicht, dass jeder Einzelne da sein Süppchen kocht und seine Entscheidungen trifft. Wir brauchen in einer Gesellschaft, die zunehmend dynamischer wird, brauchen wir einfach Regeln. Und eine Regel dann zu einem Verbot umzumünzen und sagen, wir sind eine Verbotspartei, wir leben in einem Nanny State, also einem Staat, der wie eine Lehrerin oder ähnliches da auf einen schaut und sagt, tu das nicht, tu das nicht. Im Grunde brauchen wir Regeln. Und an diese Regeln sollen sich alle halten und dann funktioniert's. Genau wie bei der U-Bahn. Erst die Leute aussteigen lassen, dann einsteigen. Dann kommen alle schneller an und es funktioniert.
Wenn es denn immer so einfach wäre. Also natürlich können wir über Verbote reden und versteckte Verbote, aber manche Sachen, die passieren dann einfach. Erstens wird sicherlich der Reiseindustrie nicht gefallen, wenn man heute sagt, pass mal auf, jetzt verhängen wir mal einen Stopp für Fernreisen, beziehungsweise jeder eine Fernreise maximal und mehr nicht. Und vor allen Dingen nicht zwischendrin im Laufe des Sommers noch 14 Mal übers Wochenende nach Mallorca düsen mit dem Billigflieger. Auf der anderen Seite hat man ja in so einem gesellschaftlichen Kontext auch sowas wie Reisefreiheit. Wir erinnern uns mal so an 88, 89, das war ja einer der augenscheinlichen Gründe, jetzt neben ganz, ganz vielen anderen wichtigen politischen Faktoren, die also eine DDR-Regierung zu Fall gebracht hat. Wie soll man damit umgehen, zumal zurück zur Nachhaltigkeit ist ja dann auch noch so ist, dass engagierte Touristiker an einer solchen Stelle auch sagen, ja, und was ist jetzt mit der sozialen Nachhaltigkeit in Entwicklungsländern? Die kann man ja nun wirklich nicht außen vor lassen.
Absolut. Und wer bei den Verboten dann an ein Reiseverbot denkt, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu weit gesprungen. Aber wie wäre es denn damit, wenn wir erstmal die Subventionen für Bereiche aufgeben, in denen noch weiterhin fossile Energie gefördert wird? Auch im Flugbereich gibt es enorm viele Subventionen und Förderprogramme. Die Airlines kriegen das ganz gut hin, das so darzustellen, dass sie immer nur die Leidtragenden sind, aber sie werden auch massiv finanziell unterstützt. Und wenn das mal gemacht wird, dann wird sich das nämlich entwickeln, was wir eigentlich auch vor 30 und 40 Jahren kennen, dass so eine Flugreise ein absolutes Luxusgut ist. Bei einer DRV-Tagung hatte mal Dirk Inge in einen Polyglott reingeschaut. Es war in Griechenland aus dem Jahr 1970. Da war ganz klar, man reist mit dem Zug nach Griechenland und nur die, die sehr viel Geld haben, die fliegen dahin. Und da hat er auch die Preise genannt, da war der Flug, ich glaube, 6 oder 7 Mal so teuer wie das Bahnticket. Und zu solchen Sachen sollten wir zurückkehren. Das heißt, die Menschen haben weiterhin die Entscheidungsfreiheit, aber es geht halt nicht mehr ganz so weit und nicht so schnell, wie das jetzt in den vergangenen Jahren war, sondern ein bisschen ruhiger. Aber das heißt natürlich kein Reiseverbot.
Nee, das passt eigentlich wahrscheinlich einfach auch nicht und das kann man auch freiheitlich demokratisch orientierten Menschen eher nicht einfach überstülpen. Aber noch einmal, ein letztes Mal, ja, jetzt ich verspreche es, Ökonomie gegen Ökologie. Also da hat ein Robert Habeck ja eher Ökonomie durch Ökologie im Kopf gehabt, also das Umgekehrte. War er darin da schlicht blind und ungeschickt oder ist er am Widerwillen der Wirtschaft gescheitert, nach dem Prinzip, Ökologie ist schlecht für Gewinnmaximierung?
Tja, es ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich persönlich denke, dass insbesondere die Medien und die politischen Mitbewerber das ganz gut hingekriegt haben, das so zu verdrehen, dass am Ende dann genau danach aussieht, nämlich dass man mit der Ökologie die Ökonomie ruinieren möchte. Ich persönlich halte es für eine absolut gute Idee, zum Beispiel mit dem Heizungsgesetz auf die Wärmepumpe zu gehen und dort die Haushalte fit zu machen für das, was in der Zukunft sein wird, nämlich im Vergleich zum Strompreis werden die Preise für Gas und Öl wesentlich teurer sein. Und letztendlich wird das auch im Tourismus passieren. Also es gibt einen viel beachteten Beitrag von Stefan Gößling vorgestern auf der Messe, der das ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Der sagt, an vielen Bereichen wird sich die gesamte Tourismusbranche, insbesondere in der Fernreise, auf steigende Kosten einstellen müssen. Warum? Zum einen steigen sowieso die Kosten für fossile Energie, aber es wird halt auch immer weniger zuverlässig, in diesen Ländern einen touristischen Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn die Hurricanes über die Hotels fegen, wenn Dürren und Waldbrände den Hotelbetrieb stören. Und irgendwann kommen auch die Versicherer und werden das auch nicht mehr versichern, dann das Hotel in einem Gebiet, wo das Hochwasser kommen könnte. Und alle diese Dinge von ganz unterschiedlichen Seiten, ich glaube, er hatte da 12 Faktoren, die darauf einwirken, führen einfach dazu, dass das Produkt teurer wird. Wenn die Menschen nicht automatisch gleich viel Geld mehr verdienen, wird es eine Selektion geben und diese Form der Reise wird so teuer sein, dass es eben nicht mehr ein Massenprodukt ist, sondern nur noch für die, die sich es leisten können.
Also auch ein bisschen trotz alledem Abschied von der vor über Jahrzehnte jetzt gepriesenen Demokratisierung des Reisens?
Ja, was ist denn die Demokratisierung des Reisens? Da kannst du bestimmt auch einen Podcast drüber machen. Das ist ein toller Begriff, aber letztendlich, wo ist denn die Demokratisierung des Essens und die Demokratisierung der Bekleidung? Also ganz klar ist mir nicht, was das bedeuten soll. Soll das heißen, dass ich auch eine Putzfrau den Urlaub auf den Malediven leisten kann? Ich finde, der entscheidende Punkt ist, dass wir alle zum Glück schon seit mehr als 100 Jahren Anrecht auf Freizeit, Urlaub haben. Mein Eindruck ist, dass weit überwiegend Menschen eher mehr Freizeit haben, was dazu führt, dass, und da finde ich, ist die TUI den richtigen Weg gegangen, weg von einem Urlaubsanbieter hin zu einem Freizeitanbieter. Ich glaube, da sollte sich die gesamte Branche auch mehr darauf fokussieren. Und schließlich ist es ja so, solange ich Urlaub machen kann, ist halt eine Frage, was das für ein Urlaub ist. Unsere Eltern sind noch zum Camping gefahren und die fanden das auch ganz toll. Und es geht ja eigentlich um Erlebnisse und nicht so sehr um irgendwie ein höher, schneller, weiter. Und wer noch weiter wegfliegt und noch schneller zurück ist, hat den besten Urlaub gehabt.
Das ist richtig. Und ehrlich gesagt, uns Kids hat es auch noch Spaß gemacht. Das ist nämlich der Clou an der ganzen Geschichte. Zurück nochmal zur TUI. Ist so eine Initiative wie TUI Musement, wo es um den Verkauf attraktiver Inlandsreisen, inklusive Events, Kultur, Festivals geht, so wirklich ein erster Schritt auch in diese Freizeit, ja, die andere Gestaltung von Freizeit?
Das ist zumindest Wasser auf meine Mühlen, weil ich habe das schon seit Corona-Zeiten gesagt. Ich glaube, wir müssen weg von dem, für die 14 Tage im Sommer sind wir zuständig, hinzu. Wir sind für alles zuständig, was die Zeit ist außerhalb von Arbeiten und Schlafen. Der Mensch wird ja auch immer kleinteiliger in seiner Freizeitplanung. Wir haben zunehmend erlebt, dass eben weniger lang im Sommer gereist wird, dass man häufiger Städtereisen, kleine Kurzzeitreisen macht. Und dieser Trend wird weiter sich entwickeln. Durch Homeoffice, durch die Digitalisierung und Ähnliches gibt es ja auch zunehmend ein Work-Life-Blending. Das heißt, ich habe eine Zeit, wo ich arbeite und dann habe ich wieder 4 Stunden frei. Warum sollte ich da nicht irgendwie kurz einen Töpferkurs oder sonst was machen? Und der könnte letztendlich auch von der TUI angeboten werden. Ich glaube, in diese Richtung entwickelt sich das.
Guter Ansatz und ich hänge trotzdem die Frage nochmal dran, woher nehmen wir den Kick, dass alle, und damit meine ich jetzt nur wirklich alle, möglichst weniger und vielleicht klimafreundlicher verreisen, oder geht das per se einfach nicht?
Doch, das geht schon, da muss man auch aufpassen, ne? Es gibt auch nicht ein unbegrenztes Reisen mit dem Zug. Ja, das, also die Zukunft sieht nicht dann aus, dass wir ständig dann eben mit Zug und Bus unterwegs sind und dann klimafreundlich sind, sondern dass wir ein sogenannter Rebound-Effekt, wo man mit zwar ökologischer unterwegs ist, aber dann deutlich mehr davon macht. Nein, ich denke, wir müssen Mobilität überdenken, grundsätzlich. Dazu zählt meines Erachtens auch nochmal ein ganz heißes Thema, die Pendlerpauschale und diese Dinge, dass wir die Mobilität nicht zusätzlich fördern. Aber auch etwas, was ich schon häufiger gesagt habe. Man kommt von Frankfurt bis nach Marseille in einem Rutsch mit dem Zug. Also, und da hat man doch schon eine attraktive Reise mit einem schönen Städteziel, wo vielleicht alle gedacht haben, da kommt man nur mit dem Flieger hin. Ich habe die Hoffnung, dass wir da in Europa im Bahnverkehr noch deutlich mehr auf die Schiene bekommen. Und dass wir dann vielleicht beim Thema Fernreisen das so wertschätzen, wie es meines Erachtens geschätzt werden sollte. Nämlich, wenn man dann eine Fernreise macht, länger vor Ort sein, sich stärker mit Land und Leuten auseinandersetzen und nicht gleich zweimal im Jahr zu fliegen vielleicht, sondern nur noch dann alle 2 Jahre. Aber das muss jeder selbst entscheiden und der Preis wird zum Teil auch regulieren.
Du hast dich jetzt oder mich letztendlich hier irgendwo gerade rechts überholt. Als letzte Frage stand auf meinem Zettel, da sind wir wieder am Anfang, ich bin ein bisschen sprachlos immer noch. Hast du das halbwegs passende Schlusswort? Das habe ich jetzt eben gerade gehört. Harald, danke dir für die Zeit, Diskussion, Ideen, Hintergrundwissen, Klima und Nachhaltigkeit. Ich glaube, das Thema bleibt uns trotz alledem erhalten.
Absolut. Vermutlich sitzen wir in einem Jahr wieder zusammen und dann gucken wir, was sich bis dahin entwickelt hat.
Ich bin gespannt und freue mich drauf. Danke.
Und ich danke dir für das Gespräch.
Hier jetzt noch mein allgemeiner Abschlusswunsch. Abonniert doch bitte unsere Website mit Fotos, Links und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. RSS-Feed auf der Website geht natürlich auch. Infos über neue Stories gibt's regelmäßig bei Facebook, Insta und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Und tschüss.